und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der Fashion Fabienne
und der allgemeinwissenden Anne.
Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, zählt Geografie dazu? Da bin ich raus.
Ja, ich glaube, Allgemeinwissen zählt es auch dazu, wobei ich mir immer unsicher bin. Da zählt gefühlt alles rein und auch nichts und gefühlt auch Dinge rein, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber wir hatten ja, oder ich kann ja ganz kurz erzählen, ich hatte ja ein Buchquiz, an dem ich teilgenommen habe.
Stimmt, ja.
Mit, was der Mikkel organisiert hat und Andi, mit, wenn ich das richtig verstanden habe, Community-Fragen rund ums Thema Bücher. Da waren noch dabei Leisa Grimm und die wunderbare Annabelle Stehl. Und leider hattest du ja, warst du ja verhindert,
ja.
Sonst wärst du auch dabei gewesen. Und ich muss sagen, ich glaube, bei einigen Fragen habe ich dich vermisst, weil ich glaube, die hättest du gewusst.
Oh Gott.
Und ich saß da und war so wie, hä? Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob ich einfach den Telefonjoker wähle und dich anrufe.
Das hätte funktioniert.
Ne?
Ich glaube, das hätte funktioniert. Oh Gott. Wahrscheinlich waren irgendwelche Fragen über Twilight oder 50 Shades of Grey mit dabei.
Nee, tatsächlich nicht. Aber, boah, welche fällt mir denn jetzt ein? Wie hieß das U-Boot aus in 80 Tagen um die Welt? Nee, zum Mittelpunkt der Erde? Nee, es war die Nautilus. Hättest du das gewusst?
Ich hätte geraten wahrscheinlich. Das Ding ist, ich habe das halt auch so Klassiker nicht gelesen. Ich will
auch
das irgendwann mal machen, weil zum Beispiel Jane Austen, Stolz und Vorurteil, soll unglaublich gut sein, immer noch. Und es gibt ja zum Beispiel die Rory Gilmore Challenge, dass man alle Bücher liest, die sie gelesen hat. Und da sind ja auch so Klassiker mit dabei. Aber mit
wobei da, ich wollte gerade sagen, da sind richtig viele Bücher drin und teilweise auch Bücher, wo ich anhand des Titels schon sagen würde, weiß ich nicht, ob mich das so interessiert. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, draufsteht, ist Frankenstein. Ich weiß immer nicht, ob ich das lesen will oder nicht, weil wenn ich jetzt nicht das komplett verwechsel, ist die Autorin von Frankenstein eine der jüngsten, also hat als jüngste Autorin ihr Debüt publiziert, ich glaube mit 17 oder 19, ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, aber schon sehr, sehr früh und sehr, sehr jung. Und das ist natürlich, also ich meine, Frankenstein ist ja ein Buch, was nun wirklich viele kennen und schon interessant, so vom Faktor her.
Das stimmt, aber da stelle ich die Frage so, kennst viele Leute oder kennst viele Leute einfach nur vom Hören?
Vielleicht auch einfach durch die Filme. Also weil Frankenstein wird ja bestimmt jetzt auch schon 523 Mal irgendwie verfilmt. Aber ja, vom Titel kennt es auf jeden Fall viele, würde ich sagen.
Also, ne? Da im Übrigen Verfilmung. Es kommt gerade ein neuer Film von Frankenstein raus. Ich habe mehrere Kritiken von meinen Lieblings-Horror-Fans dazu gehört. Guckt ihn euch nicht an.
Oh, nicht so
tut
gut?
Tut es nicht. Nee, wohl gar nicht gut. Ich habe so zwei Leute, die fürs Horror-Genre, auf die ich immer so sage, okay, wenn die in eine Richtung schlagen, dann wird das schon so sein. Die haben wirklich gesagt, das war, oh Gott, nein. Mhm. Irgendwie die Braut des Frankensteins oder irgendwie so heißt er. Muss jetzt nicht sein.
Aber würdest du Frankenstein so direkt ins Horror-Genre packen? Ich dachte immer, also... Ja, dass es so ein bisschen spooky ist, aber dass es nicht ganz so Horror-Horror ist, so Erschreck-Horror.
Aber es gehört für mich oberflächlich zum Thema Horror mit dazu. Und da gibt es halt verschiedene Horrorarten für mich. Es gibt wirklich den Horror, den du nicht siehst, der nur durch die Stimmung kommt. Das ist der beste Gefühl für mich. Mhm. Es gibt den Jumpscare-Horror, der ist ganz nett an richtigen Momenten platziert. Aber halt, wenn es nur ist, dann wird es halt auch langweilig. Und dann gibt es diesen klassischen alten Horror, der vielleicht für uns Abgehärtete jetzt nicht mehr der Horror ist, aber der früher halt, wo das alles noch nicht bekannt war, halt, wow, stell dir mal vor, früher hätten die irgendwie Conjuring oder sowas gesehen, die wären ja alle
umgefallen. Oh mein Gott, ja. Ich wär ja heute schon um bei solchen Titeln. Aber ja, genau. Und beim Buchquiz waren auch viele Schätzfragen. Und ich glaube... Also ich habe super wild geschätzt, aber ich glaube, du hättest vielleicht besser geschätzt als ich. Einfach so, auch wenn es nur so random geschätzt wäre, ich glaube, du hättest da, weil da wirklich absurde, wie viele Bücher sind in der, ich glaube, deutschen Nationalbibliothek und so, so ganz wilde Bücher, wilde Fragen, war auf jeden Fall insgesamt ein super cooles Event, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch gesagt, falls sie es nochmal machen, würde ich sehr gerne nochmal dabei sein und natürlich dann auch mit dir zusammen, weil ich glaube, als Team hätten wir alle abgerockt.
Definitiv.
Genau. Was ich aber sehr interessant fand, das wurde auch so ein bisschen in Kategorien geteilt, so Romance und Fantasy. Und was ich krass fand, ich meine, Liza ist ja nun mal eine Fantasy-Autorin, die hat in der Kategorie richtig abgeräumt und Annabelle Steele ist ja eher so in Richtung Romance, die hat in der Kategorie richtig abgeräumt. Das fand ich richtig wild, also dass das doch tatsächlich so ein bisschen, ja.
Weil man kennt sich dann so in der Kategorie wahrscheinlich aus, das ist so sein Zuhause.
Wahrscheinlich, ja. Aber fand ich sehr interessant mit anzusehen, so. Schon lustig.
Wäre ich echt gern dabei gewesen, du.
Ja, glaube ich. Hat auch Spaß.
Wir müssen einfach nochmal eine Revanche fordern und dann als Team. So.
Aber sowas von. Dann rocken wir alle ab. Wir haben auch irgendwann gesagt, wir packen uns zusammen, also Liza, Annabelle und ich, und sind dann gegen Mikkel. Weil Mikkel hat zumindest anfangs hat er auf einmal sehr viele Fragen beantworten können und wir sind immer so ein bisschen hinten dran gewesen. Und irgendwann hat dann Liza nachgezogen, weil Fantasy relativ schnell kam. Ja.
Ach cool. Das ist wirklich schön. Das freut mich. Ich habe das Gefühl, es passiert gerade auch so unglaublich viel. So, Leipziger Buchmesse steht vor der Tür. In zwei Wochen ist es soweit sozusagen gefühlt. Und wir müssen noch gucken, welchen Tag wir da sind. Aber ich würde mal sagen, ich wurde schon ein paar Mal im Chat gefragt und ich spreche jetzt einfach mal für dich. Ich hoffe, das ist auch so okay. Wenn ihr uns seht, schreit uns bitte an.
Aber nicht zu laut.
Ja. Okay. Aber, oder winkt. Wir winken zurück. Wir freuen uns.
Ja. Ja, also ich bin vom Standpunkt her jetzt gerade so, dass ich sehr wahrscheinlich den Samstag da sein werde. So vom Gefühl her. Weil ich halt Freitag noch arbeiten muss. Also wenn, dann bin ich Freitag wirklich nur den Nachmittag da und da auch erst sehr spät. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, von wann bis wann uhrzeittechnisch die Messe an den Tagen geöffnet ist. Weil ich wäre wahrscheinlich erst so gegen 16 Uhr auf der Messe und wenn die um 18 Uhr schon schließt, dann ist das natürlich ein bisschen kurz. Aber den Samstag habe ich mir, ja, den Samstag habe ich mir Zeit genommen, wirklich den ganzen Tag, also möglichst früh da zu sein, bis relativ spät. Und Sonntag ist für mich wahrscheinlich so der Abreisetag. Ich denke nicht, dass ich dann nochmal auf die Messe gehen werde, aber ja, möglich ist alles, ne? Ich würde es nicht ausschließen, aber ich freue mich riesig auf das Wochenende, auch auf Leute wiederzusehen, Liza, Mikkel. Ich weiß, dass Nele auch dabei sein wird, ich weiß, dass Babsi auch dabei sein wird. Einfach so, ne? Auch dich mal wieder in Persona zu sehen, ist ja auch schon wieder viel zu lange her. Ich habe immer noch ein Weihnachtsgeschenk.
Ich habe ein Weihnachtsgeschenk?
Ja, natürlich.
Ich habe keins für dich.
Ja, ist ja egal. Geschenke gehen ja nicht darum, dass man sich gegenseitig was schenkt. Du Nazi.
Ah, ah. Oh mein Gott.
Aber mir fällt ein, du hast noch was du mir eigentlich noch mitbringen solltest.
Das habe ich hier an der Seite. Wir müssen austauschen.
Ja. Es wird einen großen Austausch geben. Und ich werde eine riesengroße Tasche mitnehmen, weil, also ich weiß nicht, wie mein Kaufrausch auf der Leipziger Buchmesse agieren wird. Ob ich einfach sage, nein, ich bin vernünftig und werde einfach nichts einkaufen. Oder ob ich sage, oh mein Gott, guck da, oh mein Gott, guck da, oh mein Gott, guck da, oh mein Gott, hast du das schon gesehen?
Aber ich weiß, ich habe überlegt, also ich weiß noch nicht, welchen Tag ich da bin, weil ich gerade... Ich bin auch für meinen Chat offen und ehrlich. Es kommt zu dem Zeitraum ein Spiel raus. Und ich muss da halt Sachen klären. So Dinge. Ich bin halt Content Creator.
Dinge.
Ich muss da halt Dinge klären. Und ich weiß aber nicht, ob ich dort was kaufen werde. Weil im Endeffekt habe ich ja alle Bücher, die ich haben will, hier.
Na, warten Sie mal, Frau Anne. Also ich werde mit Ihnen auf jeden Fall, wenn sich die Möglichkeit ergibt, in den Richtung Manga-Bereich gehen und dann werde ich Sie vor ein Bücherregal stellen, wo die Tagebücher der Apothekerin stehen.
Ich habe Band 1, Band 2 und Band 4.
Und dann werde ich sagen, gucke mal, was hier ist und du wirst dir denken, verdammt, genau das werde ich mit dir tun. Weil mir fehlen, glaube ich, auch. Ich habe, glaube ich, bis Band, lass mich jetzt nicht lügen, bis Band 9 oder so hier.
Dann fehlen dir noch zwei.
Also die wären vielleicht auf meiner Liste, wenn es die da gibt, weil ich denke mal, es wird auch einen Bereich geben, wo es Manga-Sachen geben würde.
Es gibt eine Halle dafür auch extra. Ich hatte mich ja auch für die beworben. Genau, ich hatte mich, also auch mit Artists und Co. Ich hatte mich ja auch für den Bereich beworben. Also Tagebücher der Apothekerin, ich habe Band 1, Band 2 und Band 4. Wir reden nicht darüber, wie es zu der Konstellation kam. Danke, Alex. Und ich würde gerne bei den Artists auch reinschauen. Einfach nochmal so ein bisschen Inspiration, bevor es für mich dann im Mai zur Fantasy-Base geht.
Ja.
Aber mal gucken. Im Übrigen, weißt du was?
Nee.
Ich werde, also ich bin ja Artist, ich bin ja auf Messen unterwegs. Ich werde bei der Fantasy-Base das erste Mal dabei sein mit Plüschbären.
Ja, ich habe gesehen, du hast die 300 geknackt.
Ja, ich habe mein eigenes Plüschi designt und das ist jetzt vor ein paar, letzte Woche announced worden und es musste halt eine Mindestanzahl bestellt werden, damit ich in Produktion gehen kann, weil sonst verkaufst du mehr als deine Niere und bist pleite, weil die halt nicht aus China kommen, sondern weil die in Polen produziert werden.
Mhm.
Und das hat geklappt.
Sehr gut.
Ich werde mir dann so eine Riesentüte nehmen, Plüschbären dort rein und alles raussaugen, so vakuummäßig so.
Oh ja, oh mein Gott, dann sind die alle so mega platt, so.
Ja, genau.
Kannst du bitte einen so machen, wenn der die Arme so, dass der ungefähr so aussieht, so Wange an, Wange platt gedrückt, die Hände so an die Wangen, so wie wenn, wenn so ein kleines Kind sich gegen eine Scheibe drückt. Oh, bitte.
Ja, das wäre großartig. Hilf mich.
Das ist vielleicht ein gutes Verkaufsargument. Guckt mal, der arme Kleine. Ja, guckt ihn doch. Ihn mit, hilf ihm.
Es ist gut, dass deswegen so ein bisschen mal schauen und wieder ein bisschen Inspo holen, so für den diesjährigen Stand. Ich bin gerade am Tischbannerplan oder am Stehbanner und also so ein Roll-up und Co., weil ich möchte so jedes Jahr, dass der Stand so einen Schritt nach vorne macht und ein bisschen cooler wird. Das sieht immer so ein bisschen aus wie Picknick bei mir, was du machen kannst.
Picknick?
Ja. So grün und orangene Tischdecken. Du hast halt extra so einen Stoff, der nicht brennbar ist. Meutern heißt der und Co. Also grün und orange, ein bisschen kariert, so total schön. Du kannst halt hinkommen und picknicken.
Bitte bring
kein Essen mit. Komm irgendwann die Menschen an und essen dort. Ja, also deswegen, ich brauche ein bisschen Inspo, ich muss gucken und ich muss unbedingt zu Ulysses. Also nicht nur, weil Liza und Grimm sich auch dort angemeldet haben, sondern auch Ulysses bringt ja einen Roman raus, wo auch die Autoren da sind, da wollte ich mal schmökern. Mhm. Und sie arbeiten ja auch mit Saitaut Immortus zusammen und vielleicht gibt es ja doch da was zu sehen. Ist schon ziemlich cool.
Das Fangirl ist wieder da.
Ja, ich bin mit ihm groß geworden, das ist so cool.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also alles, was buchmesse-technisch passieren wird, ich bin ultra aufgeregt. Ich meine, es ist nicht mehr lange hin. Ich glaube, es sind nur noch 3 Wochen, ne? Waren das 3? Also jetzt zur Aufnahmezeitpunkt sind es genau noch 3 Wochen. Die geht vom 21. bis zum 24. Ja. Genau. Und ich bin schon gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das ich glaube, toll. Es wird lustig.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich vorher nochmal zum Friseur komme.
Da fällt mir ein, Haare nachfärben. Gute Idee.
Das Leben von 2 Rothaarigen, die eigentlich gar nicht rothaarig sind.
Das ist eine gute Idee. Vielleicht frage ich meine Mama nochmal.
Ja.
Gut. Ja.
Aber ja, wir treffen uns gerade, ihr hört es vielleicht, dass wir noch etwas angeschlagen sind. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens auf dem Sonntag. Und Rustlot läuft noch immer. Das heißt, mein Schlafrhythmus bestand aus 5 Stunden. Mhm. Ich hasse alles, ich bin vielleicht etwas verschnüpft. Fabi ist der blendende Sonnenschein.
Naja. Und das Annes Telefon.
Entschuldigung. Er schreibt denn auch so eine unchristliche Zeit, Herr Jemini.
Tja, kannst du mal sehen. Ich wirklich, das blühende Leben bin ich jetzt nicht wirklich, aber durch Planung und Dinge und Sachen und Zeugs und ging diese Woche halt kein anderer Termin als so früh. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn das nicht so unsere Zeit ist, zumindest zum Reden. Ne? Also man existiert schon irgendwie. Man ist auch wach in Anführungsstrichen, aber es ist so ein Reden wäre jetzt, ist jetzt noch nicht so unbedingt. Muss nicht.
Nee, muss nicht.
Und dann ist so eine Podcast-Aufnahme natürlich anders wild, ne?
Es ist super wild. Ich habe gestern mein Spielpartner in Rustlot ist Ranger Area, der Strategie macht, der hat auch einen Strategie-Podcast. wo ich mich selbst eingeladen habe. Ich hoffe immer noch auf die Einladung. Und ja, ich erzählt so, jo, kann nicht so lange, weil Podcastaufnahmen, also lass mal nicht so lang machen. Und er so, wann nehmt ihn auf? Ja, 8 Uhr morgens so. Oh Gott. Ich so, ja.
Das ist nicht die normale Zeit tatsächlich, nur die Notfallzeit, ja. Wenn es irgendwie nicht anders geht, aber ja.
Aber bei denen ist auch so zeittechnisch eher so, ja, wir müssen auch mal gucken, vielleicht müssen wir auch 8 Uhr morgens machen.
Oh Gott. Der arme, die armen Mitpodcastler, ich weiß ja nicht, wie viele dabei sind, aber.
Einer, oh, einer. Oh, das ist. Das ist der liebe Ranger Area und Strategie-Ecke. Ich schmeiß einfach mal ganz unverhohlen hier kurz Werbung rein. Fog of War nennt sich das Ganze, wenn ihr Strategiespiele lebt. Hört mal rein, zwei sehr angenehme Stimmen und haben ungefähr den gleichen blöden Humor wie wir.
Was? Wir haben wunderbaren Humor. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, ja, großartig. Ja. Großartiger Humor.
Ja. Also, jetzt, ne? Jetzt mal, also, ich habe nichts zu meckern. Frage an die HörerInnen da draußen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist unsere Humorskala? Also ich kann dann nur sagen, es ist mindestens over 9000. So.
Minimum. Also wenn irgendeine andere Antwort hier kommt, in die Kommentare oder irgendwo hin, dann weinen wir. Ihr wollt nicht, dass wir weinen.
Nee. Nee, das wollt ihr wirklich.
Ja.
Aber, liebe Anne, ich habe jetzt keine wunderbare Überleitung. Ich mache jetzt einen Hardcut. Ne? Wir sind ja hier zusammengekommen, um uns über ein Buch zu unterhalten, ein Buch zu besprechen.
Ja, ich muss kurz einhalten, dass mir gestern ein Fehler passiert. Ich rede im Stream drüber und sage so, ja, und übrigens, wir nehmen morgen auf und wir lesen gerade Die letzte Front.
Es ist irgendwie, reden wir auch über Die letzte Front, aber es ist ja nur ein Buch im Buch. Ich glaube, dieses Buch existiert, dieses Buch existiert nicht in Wirklichkeit. Denn eigentlich heißt das Buch Yellowface von Rebecca F. Kwang im Eichborn Verlag erschienen. Und dafür haben wir uns ja entschieden, weil es jetzt relativ aktuell rauskam. Und ein ziemlich cooles Thema hat und mal was ganz anderes ist. Zumindest würde ich jetzt mal behaupten, neben dem, was wir so bisher gelesen haben, ist es was ganz anderes. Es ist halt, spielt in der Gegenwart. Es ist kein Fantasy-Roman, es ist keine Dystopie, es ist nichts irgendwie, dass man sagt, boah, da fliegen Drachen durch die Gegend und es gibt Elfen und Zwerge oder die Welt geht unter oder es gibt Geister. Sondern mal wirklich eine Gegenwartsgeschichte, die so vielleicht sogar passieren könnte. Man weiß es nicht, vielleicht sogar passiert ist. Man weiß das auch nicht. Eine ziemlich, also bisher ziemlich coole Geschichte. Soll ich den Klappentext nochmal vorlesen?
Gleich. Ich würde nur ganz kurz davor sagen, wir haben jetzt gelesen bis Seite 194. Das heißt, falls ihr euch noch anschließen wollt und den zweiten Teil lesen wollt, wir haben dazu auch einen Buddy Read. Mhm. Und den müssen wir noch auf Instagram packen. Mhm. Das machen wir noch, damit ihr dort mit reinjoinen könnt und euch mit uns austauschen könnt. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen, weil ich versuche immer, meine Gefühle dort mitzuteilen. Ich habe das Buch bis jetzt in 3 Parts gelesen. Das heißt, 194 Seiten an 3 verschiedenen Tagen. Es ging wirklich recht schnell. Und ich schreibe danach immer meine Gedanken mit dazu. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich auch eure dort mitlesen kann. Von daher, kommt gerne mit in den Buddy Read. Das ist von Rido, eine App, die halt leider nur als App geht. Wirklich, bitte macht das als Browserfunktion. Ich möchte meine Kommentare da. Ja, ich möchte die am Rechner tippen können. Das wäre schon wesentlich besser. Aber kommt dort gerne mit rein. Wir würden uns freuen. Tauscht euch aus, weil gerade auch eure Gedanken für uns ganz wichtig sind, auch für den Podcast, um eure Stimmen dort mitzunehmen. Und gerade für den zweiten Teil ist das, glaube ich, noch interessanter, wenn wir die bis dahin haben.
Weil, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, aber es geht so langsam in eine heiße Phase. So, wir haben ja jetzt den ersten Part gelesen und ich denke mir so, jetzt kommen, glaube ich, die Sachen und Dinge, die so richtig knallen könnten. Ja. Denn obwohl es eine Gegenwartsgeschichte ist, finde ich, ne, ist die schon sehr spannend. Ich lese mal kurz den Klappentext vor, damit wir alle HörerInnen noch mal kurz abholen. Dann machen wir eine spoilerfreie Zusammenfassung so der ersten Kapitel und dann geht's in den Spoilerbereich. Also für alle, die jetzt in dieser Folge das erste Mal einschalten, kurz für euch. Also, ihr Buch ist ein Bestseller. Das Problem ist nur, sie hat es nicht geschrieben. June Hayward und Athena Leo hegen beide große Ambitionen für ihre Debütromane. Aber während Athena einen Hit landet, interessiert sich niemand für Junes Roman. Als Athena bei einem Unfall stirbt, ist June dabei und handelt impulsiv. Sie stiehlt Athenas gerade vollendetes neues Manuskript und veröffentlicht es unter dem mehrdeutigen Künstlernamen Juniper Song. Denn verdient es, diese Geschichte nicht erzählt zu werden, und zwar egal von wem. Aber nun muss June ihr Geheimnis hüten, koste es, was es wolle. Ein mitreißender Roman, in dem die Grenzen zwischen Kunst und Leben oft verschwimmen. Was ist original und was ist geklaut? Wem kann man in dieser Geschichte Glauben schenken? Und wie weit geht man für den eigenen Traum?
Super wichtiges Thema und hier auch direkt vorneweg, es geht hier auch um das Thema Rassismus.
Ja.
Ja, das ja gestern ganz kurz behandelt und da war auch jemand im Chat, der gesagt hat, er hat das Cover gesehen, hat es gesehen und hat sofort gedacht, das ist super rassistisch, er liest das Buch nicht.
Der Titel ist auch sehr rassistisch, also kann rassistisch aufgefasst werden, so rum.
Ja, definitiv. Und dann dachte ich mir so, okay. Also eigentlich schon alles erreicht, was das Buch erreichen wollte, nämlich, dass das zur Diskussionsgrundlage wird. Und ich hoffe direkt vorneweg, dass ich nicht irgendwie was Falsches sage. Ich versuche mich richtig auszudrücken. Ich habe nie die Absicht, irgendwie was runterzuspielen oder Sonstiges. Von daher, ich habe immer Angst bei solchen Themen, dass ich Fehler mache. Deswegen, ich versuche nichts Böses zu machen und Rassismus geht für mich überhaupt nicht und wir erleben es in diesem Buch und es ist wirklich so, dass mir zwischendrin sich der Magen zusammengekrollt hat. Das war wirklich schlimm.
Also ich kann da auch nur für mich sprechen. Ich glaube, wir als zwei weiße Frauen können viele Dinge einfach auch so gar nicht nachempfinden, weil wir in diesen Situationen einfach gar nicht stecken. Uns ist es aber fern, irgendwas hinunterzuspielen, irgendwas, ne? Weder Anne noch ich können uns komplett befreien von Alltagsrassismus. Ich glaube, viele Sachen wissen wir auch gar nicht. Das ist dann nicht, weil wir es mit böser Absicht sagen, sondern weil wir es einfach vielleicht noch nicht wissen. Sollten wir uns irgendwie irgendwas sagen, was vielleicht in irgendeiner Art und Weise fehlerhaft ist, glaube ich, spreche ich für dich sowohl als auch für mich, dass wir gerne darauf hingewiesen werden, in natürlich einem netten Ton, dass wir einfach wissen, was fehlerhaft ist, ne? Weil viele Dinge wissen wir halt einfach auch nicht, wenn wir irgendwas Falsches sagen, irgendwelche falschen Begrifflichkeiten nutzen. Genau. Aber zum Buch erstmal. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Ja. Ne?
Also es geht. Ich habe die beiden wichtigsten Namen aufgeschrieben, damit uns auch kein Upsi passiert.
Das Gute ist, in diesem Buch gibt es nicht wie in anderen Fantasy-Romanen irgendwie 50 Triaden Begrifflichkeiten oder Namen. Es geht halt doch legit nur um Athena, Leo und Juniper Hayward, so heißt sie. Zum Auseinanderhalten. Juniper ist die amerikanische Autorin und Athena ist die Autorin mit den asiatischen Wurzeln. Und die beiden sind, es wird so ein bisschen beschrieben als in Anführungsstrichen Freundschaft. Man lernt die beiden aber kennen, dass sie sich immer mal, also es wird beschrieben, dass sie sich immer mal wieder treffen, aber auch nicht regelmäßig. Die Impulse gehen mehr von Athena aus, dass Athena fragt, hey Juniper, hast du Lust mal was trinken zu gehen? Oder wollen wir da mal hingehen zu dieser Ausstellung oder so? Dass das alles eher so von Athena ausgeht und doch aber, wenn man das so als Leserin liest, würde ich behaupten, alles sehr oberflächlich ist. Also sie tauschen sich zwar über Dinge aus, die aktuell passieren, aber ich glaube, also man liest aus der Sicht von Juniper oder June, können wir sie ja weiterhin nennen, So, sie beschreibt halt, dass sie so nicht viel über Athena weiß, also über ihre ne, Gedankenwelt und Gefühle, über ihre Vergangenheit. Sie kriegt halt mit, was in Athenas Leben so passiert. Und in Athenas Leben passiert sehr viel, denn sie ist eine gefeierte Autorin. Ihr Debütroman ist durch die Decke geschossen. Hat mehrere, ich glaube, als man sie kennenlernt, hat sie einen Vertrag mit Netflix unterschrieben. Also ihr Debütroman wird auch noch verfilmt. Das feiert sie zusammen mit June, mit sonst niemandem. Da ist zumindest an dem Abend kein anderer dabei, was irgendwie so das Gefühl gibt, so. June sagt halt, wie gesagt, die Freundschaft ist sehr oberflächlich, aber irgendwie scheint auch sonst kein anderer so mit Athena so befreundet zu sein. Oder das auch sehr oberflächlich zu sein. Und man merkt aber auch, weil man das aus Junes Sicht liest, dass June, kurz zu June, sie hat auch einen Debütroman geschrieben, der ist aber bei weitem nicht so erfolgreich. Sie stockt, sie hat sehr viele Steine im Weg, sie stolpert, ihr Mensch, der für das ganze Management da zuständig ist, da fehlt mir jetzt der Name, aber er ist auch jetzt nicht ganz so relevant. Der wirkt auch so, als wenn er gar nicht so interessiert ist und der Roman kommt irgendwie gar nicht so an. Und es, ja, sie hat da so einen Vertrag, aber alles ist irgendwie so ein bisschen, naja.
Ja, wobei sie auch für das Buch für ihr Erstlingswert 10.000 Euro bekommen hat, also 10.000 Dollar, wo sie dachte halt, das ist super krass. Aber im Vergleich zu Athena halt wiederum nicht.
Ja. Und man liest das Ganze ja aus Junes Sicht und man merkt schon, dass June, also all das, was sie so beschreibt, wie es Athena geht, das ist schon so ein gewisses, sie ist schon neidisch, doch, kann man schon sagen, ja. Sie ist neidisch. Also sie fragt sich, warum sie und nicht ich, warum ist mein Debütroman, der ja auch viel von mir und meiner Vergangenheit aufgreift, warum ist der nicht so, kommt der nicht so gut an, was ja auch Fragen sind, die bis zu einem gewissen Grad okay sind. Ne, man stellt ja bestimmt sich eine Frage, wenn man, ne, also sei es ein Werk wie in einem Buch oder so, dass man sich schon fragt, hey, warum kam der jetzt nicht so gut an? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Aber bei June merkt man immer, sie vergleicht sich extrem mit Athena. So, warum ist es bei ihr besser? Woran liegt das? Könnte es da und daran liegen? Und da schwingt es auch so ein bisschen in dieses, naja, sie ist ja Asiatin und Asiaten werden jetzt gerade so ein bisschen gefeiert. Sie sind ja eine marginalisierte Gruppe und so. Und dann denkt man sich schon als Leserin so,
das ist nicht richtig.
Nee, das ist nicht so eine coole Gedankenwelt, in der du dich gerade befindest, June. Genau, aber sie verbringen den Abend, sie feiern diesen Netflix-Vertrag. Athena lädt June sogar in ihre Wohnung ein, wo June auch das allererste Mal bei Athena zu Hause ist und die Wohnung sieht, die auch in einer sehr guten Gegend ist. Und auch da sagt June halt, Mensch, oh, sieht alles so toll aus. Und sie gerät auch in das Arbeitszimmer von Athena, wo Athena beschrieben wird als jemand, der noch ein ganz altmodisch auf einer Schreibmaschine schreibt und dort liegt ein Manuskript. So von außen betrachtet beschreibt June es als fertig. Und Athena sagt auch, ja, es ist eigentlich mehr oder minder fertig. Es hat aber auch noch niemand gesehen. Sie möchte, dass es Athenas Athenas Anspruch, dass es bis zu einem gewissen Punkt noch niemand die Geschichte kennt oder gelesen hat, sondern sie möchte mit sich quasi im Reinen sein, was ihr Buch anbelangt und möchte damit zufrieden sein und dann soll es erst jemand lesen. Das heißt, es ist ein komplett unbekanntes Manuskript über den Ersten Weltkrieg und die Rolle der asiatischen Arbeiter dort. Ja. War für mich was ganz Neues. Wusste ich gar nicht, dass da auch asiatische Arbeiter mit beteiligt waren oder beteiligt wurden aus schrecklichen Hintergründen. Aber sie kommen dann auf die Idee, oder Athena kommt auf die Idee, noch Pancakes zu machen, weil sie Hunger haben und dann ein Pancake-Wettessen zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Anne, aber ich fand das ein bisschen absurd, aber ich dachte so, okay, ich lasse mich darauf jetzt ein. Denn es kommt. Also,
ja, ganz kurz. Also, in deiner Jugend hast du gewiss auch Alkohol getrunken.
Ja.
Nun gab es da immer zwei Varianten. Entweder du fährst zum nächsten Fastfood-Bude oder zum nächsten Dönerladen oder du machst dir was zu Hause. Wie zum Beispiel auf der Gamescom damals mit der Gilde. Ein riesen Topf mit Nudeln, ganz viele kleine Würstchen kleingeschnitten, angebraten mit Zwiebeln und dazu eine ganze Flasche Curry-Ketchup.
Oh.
Und das Ganze schmeißt du zusammen und dann wird da draus gegessen.
Oh. Also ich habe mir irgendwann abgewöhnt, also ich war natürlich auch feiern und ich habe auch schon mal Alkohol getrunken, wer hätte es gedacht. Und ich bin dann immer nach Hause getingelt und ich habe mir irgendwann abgewöhnt, mir dann was zu essen zu machen, weil ich bin, irgendwann habe ich mir so eine Pizza in den Ofen geschmissen und habe mich auf mein Sofa gelegt und bin eingeschlafen. Diese Pizza ist kompletter, das war Kohle. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, es ist keine gute Idee, sich dann noch Essen zu machen. Nein, entweder holst du dir was und nimmst es mit und isst es in deinem, naja, Delirium da. Oder du lässt es einfach ganz und wartest bis zum nächsten Morgen.
Und hörst auf zu trinken.
Ja, und hörst, irgendwann habe ich dann den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf zu trinken. Das ist auch, brauche ich nicht. Aber die beiden, um wieder den Schwenk zum Buch zu kriegen, denken, es ist eine gute Idee, ein Pancake-Wettessen zu machen. Und sie sind schon sehr, also Athena, würde ich sagen, ist schon gut angetrunken, fast schon betrunken, würde ich sagen, so von dem, wie sie beschrieben wird. Ich glaube, June kann auch relativ gut, also so ihre Gedanken ordnen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Beim Pancake-Wettessen übernimmt sich Athena, ihr Mund ist zu voll, sie verschluckt sich und kriegt keine Luft mehr. Und June holt noch, also ruft noch den Krankenwagen, weiß aber irgendwie auch gar nicht, wie ist die Adresse, muss die erstmal recallen, weil sie ist das erste Mal dort. Sie merkt auch dann in diesem Telefongespräch wieder, sie hat irgendwie gar keine Ahnung, wer Athena eigentlich so ist, ne? Und weil ihr bestimmte Infos einfach auch fehlen. Und leider, also es wird ziemlich hart beschrieben, muss ich gestehen, die ganze Szene. Leider erstickt Athena daran und verstirbt.
Es wird so richtig gesagt, dass das so wie ein Betonklotz ist, halt, dass es halt alles sehr fest wird. Wir kennen alle Pancakes, wenn man das halt runterschluckt, so, jo, alles gut, aber wenn es ein bisschen länger dort rumliegt, dann wird das halt wirklich eine sehr feste Masse. Und sie hat eine sehr feste Masse und sie hat halt auch versucht, den Heimlichgriff zu machen und alles.
Ja.
Das hat halt einfach nicht geklappt.
Also man muss, ne, sie versucht alles, was sie tun kann. Sie ruft den Krankenwagen. Es dauert natürlich auch ein bisschen, bis die eintreffen. Und Athena verstirbt und June versucht dann noch mit dem Krankenwagen, also mit den Krankenpflegern oder Rettungssanitätern, so rum, nicht Krankenpfleger, zu sprechen. Und dann kommt, wie es kommen muss, es wird dann der Leichensack geholt und Athena wird dann mitgenommen. Und voller Schock fährt June nach Hause, schmeißt sich in ihr Bett und das Ende des Kapitels ist, im Flur, in der Tasche, ist das Manuskript, was eigentlich bei Athena auf dem Schreibtisch lag. Kurze Frage an dich, Anne. Als du den Klappentext gelesen hast, hättest du gedacht, dass Athena so verstirbt?
Nein.
Nein, oder? Ich habe an alles gedacht, aber nicht an das. Wirklich das, gar nicht.
Ich war wirklich sehr erschrocken. Das ist also gerade so der erste, bis dahin der Part war wirklich so, es ist halt keine Freundschaft. Ich habe es mir zwischendurch auch so, waren so ein paar Punkte, wo ich mich gefragt habe, oh, sehr unangenehm. Und wir werden halt wirklich in June, also wir erleben das Ganze aus Junes Perspektive und wir erfahren erst ungefähr bei diesem Part, wie ihr Name überhaupt ist. Der wird vorher nie erwähnt, was halt auch so ein Thema für sich ist, was ich auch sehr wichtig finde und was sehr ausschlaggebend ist. Und genauso wie wir sie in der Bar sind, es bestellt jemand zum Beispiel Athena einen Drink, weil er mit ihr flirten will und für June nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, June rechtfertigt sich bei uns für ihre Gefühle. Das ist so. Und das schon relativ früh zu Anfang. Also ich fühle mich schon an diesem Punkt unwohl.
Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, wir können jetzt noch die Sätze beenden und danach geht es ja auch schon in den Spoilerbereich, ne? Ich muss auch sagen, kurz zu diesem Anfangspart, schon am Anfang, ich habe das in irgendeiner letzten Podcast-Folge schon mal gesagt. Ich mag es ja eigentlich, wenn Charaktere auch unsympathisch sind. Ja. Und bei June, die mit Sicherheit auch eine ganz nette Persönlichkeit sein kann, aber so wie wir sie kennenlernen im Buch und so wie wir sie wahrnehmen oder wie ich sie wahrgenommen habe im Buch, ist sie eine sehr unsympathische Person. Also das, was sie uns beschreibt, gerade so im Hinblick auf ihre Sichtweise auf Athenas Erfolg und auch generell ihre Meinung zu Athena, die ja vermeintlich eigentlich eine Freundin ist oder zumindest in Anführungsstrichen eine sein soll, ist es schon sehr unangenehm zu lesen und auch sehr unsympathisch, weil wenn ich mir überlege, wenn ich über Freundinnen rede, dann rede ich ganz anders über sie und ich freue mich über ihre Erfolge, auch wenn ich nicht diesen Erfolg habe, weil ne, jeder bewegt sich ja auf seiner eigenen Bahn und hat seine eigenen Höhen und Tiefen und gerade für eine Freundin freut man sich doch eigentlich schon, wenn dann sowas Krasses ist, wie der Debütroman geht durch die Decke, Netflix, gut, sei jetzt mal dahingestellt, ob Netflix immer gute Produktion macht oder nicht, aber
trotzdem cool.
Aber es ist eine krasse Sache, ne? Das kriegt nicht jeder so. Und da dann immer dieses Unterschwellige, also am Anfang finde ich noch, es ist sehr unterschwellig, dieses, ne, sie äußert es immer noch so normal so und mal so. Es ist schon sehr unangenehm zu lesen. Und ich war dann sehr gespannt nach diesem Start, wie es weitergeht mit June, weil das ja, ne, ich habe da so gedacht, ich meine, Athena ist jetzt in Anführungsstrichen weg. Wie geht es jetzt weiter? Was wird jetzt passieren und was wird June jetzt machen? Und wie kommt es dazu, dass dieser Debüt, ne, es ist ja kein Debütroman, das ist ein bisschen falsch auf dem Klappentext beschrieben, das ist ja quasi der zweite Roman von Athena. Wie kommt es jetzt dazu, dass der Roman veröffentlicht wird? Unter welchen Bedingungen, unter welchen Umständen? Und da würde ich jetzt den Schwenker machen zum Spoilerbereich.
Ja, das heißt, am frühen Morgen kommen die schrägsten Stimmen. Achtung, 1, 2, 3.
Spoiler-Alarm! Genau, also ich würde einfach mal weitermachen. Also wenn, ne? Also, oder möchtest du?
Ich spring mal ein.
Okay.
Und zwar halt, Athena war ja relativ bekannt, also nicht nur relativ, sondern war schon sehr bekannt. Und ja, June kommt nach Hause, wird nach Hause geleitet von der Polizei, hat auch Probleme erstmal einzuschlafen, schläft erst am frühen Morgen ein. Die ganze Befragung hat halt auch etwas gedauert. Und auf einmal merkt sie, dass sie Aufmerksamkeit bekommt. Auf einmal hat sie ganz viele Twitter-Follower, die ihr folgen. Twitter ist da ein großes Thema auch mit. Und ganz viele, die sagen, oh Gott, wie schrecklich und wie es ihr jetzt geht, die sich auf einmal um sie sorgen. Was ein bisschen ungewohnt für sie ist, das Ganze. Aber sie genießt es auch. Sie lässt es nicht, noch nicht so ganz durchblicken, aber man merkt, dass sie es dann doch schon sehr genießt, dass andere Leute sich um sie kümmern, dass auf einmal von den unbedeutenden Tweets halt doch so viele Leute kommen. Und sie nimmt dann auch irgendwann ihren Mut zusammen und postet auch einen Tweet, wo sie sagt, sie nimmt sich erstmal zurück, sie braucht erstmal eine Pause, hat auch sehr lange darüber nachgedacht, wie sie diesen Tweet auch absetzt, halt, dass er nicht zu viel sagt, aber Anteilnahme ausdrückt und gleichzeitig halt die Leute auch nicht verschreckt, dass das halt alles so ein bisschen im Gleichgewicht ist, nimmt sich diese Social Media Pause und fängt dann an, währenddessen das Ganze natürlich auch zu verarbeiten, weil sie sich schon Vorwürfe macht, sie guckt auch mehrfach Videos über den Halmichgriff, was hätte sie anders machen können, das ist schon ein Thema für sie und währenddessen fängt sie auch an, das Buch zu lesen, das ungefähr 30 Zentimeter Stapel sind, gefühlt, halt, weil es alles mit einer richtigen Schreibmaschine geschrieben ist und sie sagt, es ist so schön, dass ich mich gezwungen sehe, es zu beenden.
Ja, also sie, ich würde sagen, ne, Ich will das jetzt nicht in Abrede tun, ne, nach diesem traumatischen Erlebnis, weil ich glaube, es ist ein sehr traumatisches Erlebnis, wenn du jemanden neben dir versterben siehst und nicht helfen kannst. Also egal, was du machst, egal, wie du dich verhältst, egal, wie sehr du dich bemühst, weil das würde ich ihr gar nicht in Abrede stellen. Sie hat schon alles versucht, was sie kann. Aus meiner Sicht. Ne? Sie hat versucht, den Heimlichgriff zu machen. Sie hat sofort den Krankenwagen geholt. Sie war natürlich ein bisschen ja wie sagt man, unvorbereitet, weil sie die Adresse nicht wusste und so. Aber also da hat sie schon versucht, Athena zu retten. Aber das zu sehen ist trotzdem, glaube ich, sehr traumatisch. Sie liest dann halt, wie gesagt, dieses Buch und da fängt sie an, aus meiner Sicht, sich das schön zu reden. Dieses Buch muss ja veröffentlicht werden und es wäre ja auch in Athenas Sinn oder ja, dass das veröffentlicht wird und das kann ja nicht einfach so ungelesen, so sie hat ja jetzt das Manuskript, irgendwas muss sie tun, damit das, ne? Aber es kommt in keiner Silbe der Gedanke davor, also hervor, dass sie das Buch quasi an den Verlag gibt und sagt, das ist Athenas Manuskript und können wir das irgendwie noch postmortem irgendwie veröffentlichen unter ihrem Namen, also unter Athenas Namen.
Der Gedanke ist gar nicht da.
Der Gedanke ist überhaupt nicht da. Der Gedanke ist nämlich sofort, dass sie das veröffentlicht wird.
Ich finde dieses Thema unglaublich interessant. Also nicht nur aus der Buchsicht, sondern auch was zum Beispiel Kunst angeht. Weil es gibt ganz viele da draußen, die einfach, also gerade im Emote-Bereich, ihr kennt ja alle, die ja nicht auf Twitch unterwegs sind, zum Beispiel die kleinen Stickerchen in WhatsApp und Co. Und das Ganze kannst du auch für Twitch machen. Es gibt halt leider Menschen, die 1:1 abkopieren und selbst nutzen. Auch da wieder ist es halt geklaut. Wenn du es abänderst, ab wann ist es dein eigenes Werk? Ich finde das, ab wann ist das mit ihr Werk? Ab wann kann sie sagen, dass es ihrs? Weil selbst wenn sie es überarbeitet, ist es ja trotzdem, auch wenn sie danach noch hunderte Stunden reinsetzt, nicht ihr Werk, weil grundsätzlich stammt es ja von jemand anderen.
Ja, also sie fängt dann auch an, sie liest es, sie fängt es an zu überarbeiten und auf einmal wurde aus dem, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber auf einmal wurde aus diesem, hey, ja, das Buch ist so schön, ach, diese Passage ist aber nicht so schön geschrieben, die würde ich jetzt nochmal überarbeiten und das, dies, das, jenes. Und sie nimmt teilweise auch Passagen raus, es wird im Buch auch so ein bisschen angedeutet oder beschrieben, die eigentlich sehr relevant sind für die asiatische Geschichte, die dort geschrieben wird oder beschrieben wird, weil ja da auch sehr viel mit der Unterdrückung der asiatischen Arbeitergruppen darüber viel erzählt wird und die Sichtweise darüber und wie die Amerikaner beziehungsweise Franzosen waren es, glaube ich, die so richtig extrem auch getriezt haben, unterdrückt haben, die zu Dingen gezwungen haben, was die sie selber vielleicht gar nicht verstanden haben, weil die Sprachbarriere ja auch da war und so weiter und so fort. Und die, also schmälert sie so ein bisschen ab und rückt aber auch Dinge in den Vordergrund, die dann eher so, ja, dieser General, der hat sich ja hier ganz nett verhalten oder so. Ja. Oder dieser, diese Person, die hat ja da das und das gemacht. Und also es wird nicht mehr die asiatische Sicht in den Fokus gerückt, sondern wenn als Juniper das bearbeitet oder als June das bearbeitet, wirkt dann eher doch die weiße Sicht in den Fokus teilweise gerückt bei vielen Situationen.
Und sie sagt auch, wie einfach es ist, halt Sachen rauszustreichen, wenn es nicht das eigene Werk ist.
Richtig. Und ich denke mal, Athena hat sich ja bei vielen Dingen auch was gedacht, ne? Und Dinge da reingeschrieben aus Gründen, die June vielleicht nicht so sieht, weil ihr einfach der Kontext auch fehlt, ne? Und genau, sie pitcht das Ganze, also sie hat es überarbeitet, sie ist damit jetzt zufrieden. sie pitcht das dann dem Verlag oder ihrem Nee, es ist noch nicht der Verlag, es ist quasi dieser Mensch, der davor steht, ihr Agent.
Genau, sie hat eigentlich sozusagen einen Agenten, der liest aber nicht mal ihre E-Mails, der tagt sie immer ab. Und sie hat auf einer Veranstaltung einmal, es gibt so Pitch-Veranstaltungen, wo man halt in 3 Sätzen sozusagen seine Sachen vorstellt, hat sie jemanden kennengelernt. Der hat gesagt, hey, wenn du was hast, melde dich mal. Und an den wendet sie sich und der meldet sich auch direkt zurück und sagt, das ist gut. Das müssen wir voranbringen, das müssen wir mehreren Verlagen vorstellen. Sagt aber auch halt, wende dich erstmal an deinen eigentlichen, Agenten. Ja, wende dich erstmal an den. Und das macht sie auch. Sie leitet ihm das weiter und bekommt am nächsten Tag eine Antwort wie von wegen, nee, ist nichts für uns, weil er nicht gelesen hat.
Ja. Und es kommt, wie es kommen muss. Sie wendet sich dann an den Menschen, den sie da vorher hat kennengelernt und bekommt sofort einen, also sie bekommt nicht sofort einen Verlag, sondern sie kriegt sehr viele Angebote von Verlegen und darf sich dann, oder nicht, sie darf sich aussuchen, aber es wird dann einer für sie ausgesucht, der am besten zahlt und am renommiertesten ist und auch vom Ruf her sehr gut ist, der sogenannte Eden Verlag. Sie kriegt sehr, sehr viel Geld als Vorschuss auch. Und ja, also man merkt dann in den kommenden Seiten oder in den kommenden Kapiteln, dass sie anfängt. Ne, sie holt sich eine schönere Wohnung. Sie richtet sich schöner ein. Sie geht zum Arzt. Sie macht auch Arzttermine, die eigentlich aus meiner Sicht, also nicht aus meiner Sicht, aber auch aus Junipers Sicht nicht so relevant gewesen wären, aber sie macht sie einfach. Sie holt sich Schnickschnack. Also ganz viele Dinge. Sie spendet sogar, glaube ich, auch Geld. Das wird auch erwähnt. Aber so, also sie führt jetzt das Leben, was eigentlich so Thinas Leben ist. So, also sie vergleicht es auch so ein bisschen. Sie hat sich eine neue Wohnung geholt, aber es ist ja nicht ganz so die wie die von Athena, aber es ist schon was Schöneres. So. Also sie vergleicht sich auch im Nachgang, obwohl Athena ja nun nicht mehr lebt, auch immer noch mit ihr und mit dem, was Athena in ihrem Leben so erreicht hat, bis zu dem Punkt. Und sie redet sich auch immer wieder schön und rechtfertigt auch immer wieder für sich diesen Diebstahl. Das ist ja, ne, es wäre ja in Athenas Sinne und man kann das ja nicht einfach liegen lassen und so weiter und so fort.
Es gibt halt da auch ein sehr schönes Zitat, wo sie sagt, Athenas Manuskript mitzunehmen fühlte sich an wie eine Wiedergutmachung, eine Entschädigung für Dinge, die Athena mir weggenommen hatte. Mhm. Weil sie das Gefühl hat, halt dadurch, dass sie so erfolgreich war, dass das ungerecht war. Das ist so, oh, schwierig, mein Bauch.
Man kann niemandem Erfolg wegnehmen. Es ist also, ne, Athena hat zwei Bücher, also ein Buch geschrieben, das ging durch die Decke. Juniper hat ein Buch geschrieben, das ist halt nicht so erfolgreich geworden. Aber vielleicht ist es im nächsten Buch, ist es genau umgedreht. Also, ne, das weiß man ja nun mal auch nicht. Und ich finde diese Denkweise, die sie da hat, ganz, ganz schwierig. Also diese Neidkultur, das ist ja nicht, also ich kenne mich in der Buchwelt nicht aus. Ich kenne mich unter AutorInnen nicht aus. Ich weiß nicht, wie das da vonstatten geht. Aber ich kenne mich in einem anderen Bereich ein bisschen mehr aus, und zwar streamingtechnisch. Und auch da gibt es diese Neidkultur. Und ich frage mich immer wieder, oder auch dieses Vergleichen miteinander, warum das so gemacht wird. Und ich, also mein Punkt, wo ich immer denke, woher das zumindest so ein bisschen kommt, ist einfach noch die Schulzeit. Da wirst du auch dauerhaft verglichen. Deine Noten werden miteinander verglichen. Du bist dauerhaft als Kind unter dem Druck, immer wieder besser zu sein oder sein zu müssen. Und wenn du nur in Anführungsstrichen eine 4 geschrieben hast, dann ist das super schlecht, wo ich mir denke, nee, eine 4 ist auch bestanden. Natürlich ist das keine 1, aber auch das ist bestanden. So, und du wirst halt dauerhaft von außen immer wieder beurteilt. Es wird dein Zeugnis, deine Noten, alles. Und ich glaube, das wird so in uns reingepackt, dass wir als Erwachsene so schwer da rauskommen, dass wir trotzdem weiterhin dieses, wir müssen uns miteinander vergleichen. Oh, der hat das und das. Oh, ich muss das auch erreichen, weil sonst bin ich nicht gut genug, in Anführungsstrichen. Und das spiegelt sich in dem Buch auch so häufig oder so krass wieder, dass ich mir denke, so Wahnsinn. Also das super, scheint super in der Buchwelt auch so zu sein. Ich weiß es nicht, aber könnte man ja mal ein paar AutorInnen fragen, die wir so kennen, ob das wirklich so auch ist.
Das wäre auf jeden Fall interessant, aber halt auch so dieses mit dem Vergleichen. Ich habe dieses Problem, also rede auch mal ganz offen, das Problem ist halt, dass ich dabei nicht gut abschalte, sondern ich mich immer direkt ganz, sobald, kennst du von uns noch so Mitarbeitergespräche zum Beispiel?
Ja.
Mitarbeitergespräche, ich habe mich immer sau schlecht eingeordnet, weil dann kann kein anderer mich schlecht machen und dann bin ich auch nicht überrascht, wenn das passiert. Ich bin super schlecht im Vergleichen. Deswegen geht mir dieses Buch wahrscheinlich auch so nah, weil zu einer Seite, ich verstehe sie nicht. Sie vergleicht sich, sie stellt sich als Opfer dar, aber gleichzeitig sagt sie hat es verdient.
Ja.
Das verstehe ich nicht. Ich finde das super schwierig.
Also es ist immer wieder diese Spirale zwischen, oh ja, und mein erster Roman ist doch auch so toll und der hätte doch auch und dies, das, jenes. Und dann dieses, ja, das muss jetzt, das ist jetzt das Schicksal, dass das so passiert ist. Und dann denke ich mir, nee, es ist eine Person gestorben, das ist super, super traurig und das ist super schlimm eigentlich, ne? Unter den Umständen auch. Eine sehr, sehr junge Person, die verstirbt und sie rechtfertigt sich dann im Nachgang keine Wochen später, dass sie dieses Manuskript dann veröffentlichen will. Naja, es kommt, um noch mal ein bisschen weiter zu gehen, das Buch erscheint dann, man kriegt immer als Leser oder als Leserin mit, so, es sind noch 15 Monate, es sind noch so und so viele Monate, es ist dann nur noch ein halbes Jahr. Juniper wird ernst genommen sie verkauft sich doch sehr gut in dem, was sie so macht und wie sie es so promotet. Was ich halt sehr interessant finde, ne, das, was du gesagt hast, ne, sie verkauft dann auch, ne, es ist ihr Andenken an Athena. Auf einmal ist sie so gut mit Athena befreundet, zumindest für Social Media ganz oft, ne? Obwohl sie es ja eigentlich gar nicht ist. Und genau.
Es kommt dann sie bekommt auch eine ganz neue Identität. Also um sie rum wird halt eine neue June aufgebaut. Sie nennt sich dann halt June Song, halt, das ist ihr zweiter Vorname, damit sie auch ein bisschen mehr für dieses Buch steht, für den Hintergrund dafür. Und
nennen wir es einfach mal beim Namen, ne? Also wird im Buch gesagt, dieser Name klingt eher asiatisch und dadurch kann es, also wirkt es authentischer. Also das ist auch so ein bisschen des Verlags geschuldet und den Leuten, mit denen sie da auch spricht. Man merkt zumindest anfangs, dass June damit auch so ein bisschen nicht so ganz so weiß, ob sie das so möchte. Sie lässt sich aber dann drauf ein und das fand ich auch schon krass. Also dieses Denken dahinter, naja, es ist ja ein kultureller Roman über die asiatische, über das asiatische Arbeitervolk im Ersten Weltkrieg. Also sollte es vielleicht auch jemand schreiben, der, ne?
Ja.
Asiatische Wurzeln hat. Und dieser Name klingt halt so. Und dann dachte ich mir so, uff, also da, jetzt finde ich es aber ganz, also davor wurden auch schon Sachen angesprochen, wo ich so dachte, da habe ich Bauchschmerzen sogar mit. Also das ist super wild. Und jetzt geht's auch noch in die Richtung, naja, der Name muss jetzt asiatisch klingen, weil sonst ist es nicht authentisch genug. Und dann dachte ich so, also dass June da auch immer wieder mitmacht, ne? Also auch keine Gewissensbisse hat oder nur so minimale. So.
Gar nichts.
Ganz, oh.
Sie machen zum Beispiel auch Fotos von ihr, endlich mal professionelle Fotos und gehen dann dafür auch raus ins Abendlicht und ihr gefallen dann die Fotos mehr, weil ihre Haut sieht gebräunter aus.
Mhm.
Ah.
Ja.
Es ist halt alles so, es wird halt wirklich ein Schein aufgebaut. Sie macht sich auch Gedanken, wie twittert sie demnächst? Es soll halt intelligent sein, es soll witzig sein, es soll leicht wirken und Co. Das Ganze, also sie bauen eine komplett neue Persona. Und während des ganzen Prozesses merkt sie aber auch, sie hat keinen, mit dem sie das wirklich feiern kann.
Ja.
Also ihre Mutter versteht sie nicht. Für sie ist halt so, ja, was auch immer du machst, halt
witzig. Schreibst einen Job machen.
Ja. Ja. Sie hat keine Freundin, nichts. Also sie ist im Endeffekt jetzt in Athenas, sie ist sie wie sie selbst. Sie hat halt niemanden, der für sie da ist. Mit wem soll sie es feiern? Und ich glaube, sie würde sich freuen, wenn sie eine June hätte, die sie vollreden können, mit der sie halt das Ganze feiern kann.
Ja.
Wenn wir mal ehrlich sind. Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, auch mal als jemand, der mit der Buchbranche, zumindest mit dem Schreiben und all dem, was dahinter steckt, auch gar nichts zu tun hat, mal zu sehen, wie ist denn der Prozess, was muss alles gemacht werden, bis so ein Buch eigentlich veröffentlicht wird. Und da kam zum Beispiel was ich selber persönlich einfach gar nicht kannte. Und zwar der Sensitivity Reader. Das kannte ich so nicht, wusste gar nicht, dass sowas existiert. Jetzt weiß ich's und finde es sehr gut, weil da geht es nämlich darum, dass jemand ein Buch, wenn es um so bestimmte kulturelle Sachen geht, die das Buch einmal durchliest und genau auf sowas guckt. Wo sind rassistische Bemerkungen? Was sollte man einfach, wo sind Begrifflichkeiten, die man so nicht nutzen soll? oder darf. Was schreibt man am besten um, damit es einen Kontext hat, der wohlwollend anstatt rassistisch ist? Und solche Sachen einfach. Und die eine aus dem Verlag schmeißt das quasi an. Und was ich
Candace.
Ganz krass, genau, Candace ist das. Und was ich sehr krass finde, ist, dass June sofort sagt, sie möchte das nicht. Sie will das nicht, sie blockt das total ab und es mehrmals, obwohl es mehrmals angesprochen wird. Und Candace besteht aber darauf, das Ende vom Lied ist, dass es nicht gemacht wird. Und Candace, nachdem es so eine kleine Auseinandersetzung gab, quasi ja versetzt wird, also für ein anderes Buch jetzt zuständig ist und nicht mehr an Die letzte Front, so heißt das Buch, arbeiten soll.
Halt auch, was für eine Macht sie da auf einmal hat, dass sie halt die Leute, die ihr unbequem werden, halt weitergibt.
Ja.
Was dann noch passiert, und das macht ihr das erste Mal richtig, richtig, richtig Sorgen, ist, sie hat halt so ein Google-Ping. Man kann einstellen, dass man gepinkt wird, wenn irgendwo sein Name in bestimmten Konstellationen auftaucht. Das kann man mit verschiedenen Sachen halt machen. Und das hat sie. Und sie wird halt angepinkt, weil die Yale, darüber gibt es einen Zeitungsbericht, erwirbt Athinas Notizbücher. Athina hat so gearbeitet, nicht nur mit der Schreibmaschine, sondern das hat sie auch immer über in Interviews halt gesagt. Sie schreibt halt alles in Notizbüchern, in Moleskine-Notizbüchern. Ich weiß nicht, ein paar von euch kennen die vielleicht. Das sind die, die man auch zum Bullet Journal nehmen kann. Das sind die, die ordentlich dick sind, die halt nicht durchdrücken. Die sind aber halt auch ordentlich teuer. Da kostet so ein Ding halt irgendwie mal so locker 20 Euro oder so. Roundabout. Und sie schreibt halt alles, so ihre ersten Gedanken, immer in diese Notizbücher rein, weil sie das dann halt, sie braucht das visuell, um das halt wirklich niederzuschreiben. Und diese Notizbücher werden anscheinend von Yale erworben und kommen dann dort in die Bibliothek, damit jeder sie lesen kann. Und das macht direkt bei June natürlich piep, 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 Achtung, Alarm. Wir könnten auffliegen mit der ganzen Sache. Sie hat auf der Beerdigung von June, Junes Mutter, Athinas Mutter auch kennengelernt und macht sich dann auf den Weg zu ihr, um, sie weiß noch nicht so ganz, was zu machen, aber sie will das auf jeden Fall verhindern und redet mit ihr ganz nett und lässt dann so beiläufig das Thema der Notizbücher übrig und sagt dann auch, es wäre halt überhaupt nicht in Athinas, also sie hätte es überhaupt nicht gewollt, dass jeder halt ihre Notizbücher lesen kann. Viel schöner wäre es doch, wenn halt dieses, wenn halt wissenschaftliche Abhandlungen über sie geschrieben werden, wenn ihr Leben anders beäugt wird und dass doch dann das der falsche Weg ist. Und die Mutter ist sich dann sehr unsicher und sagt so, ja, für mich bedeuten sie nichts, ich kann sie auch nicht lesen, das ist mir zu viel, das geht gar nicht, ich konnte auch ihren ersten Roman nicht lesen, weil viel zu viel von Athina in diesem Buch mit drin ist und ob nicht June sie haben will. Und June sagt so, nee, ich glaube, das wäre zu gierig, und sagt dann, wiegt dann auch ab, nein, aber auf jeden Fall, das mit der Bibliothek ist nicht die richtige Wahl. Und so schafft sie es, dass diese Bücher nicht veröffentlicht werden. Das bekommt sie dann ein paar Wochen später mit und man merkt halt, wie so ein riesiger Klotz an Erleichterung von ihr runterfällt.
Ja, also man kann auch schon sagen, dass June da auch sehr manipulativ der Mutter gegenüber ist. Also so in der Art und Weise, wie sie Dinge formuliert, ne? Auch so, das hätte Athina nicht gewollt. Also was ja auch sehr auf der Gefühlsebene mit der Mutter spielt, die ja noch in Trauer ist und so. Also da habe ich auch gedacht, Alter, also June wird von Kapitel zu Kapitel, von Satz zu Satz immer unsympathischer. Jetzt muss ich mich mal kurz räuspern, warte.
Mach dich in Ruhe. Das ist halt, sie versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Sie versucht, uns als Leser das Ganze zu rechtfertigen. Und sie verstrickt sich dabei.
Genau.
Einfach.
Also das merkt man immer wieder, ne? Sie hat so diese Paranoia, dass sie entdeckt wird, dass entdeckt wird, was sie getan hat. Feiert aber irgendwie auch ihren Erfolg, hat dann zwischendurch mal wieder Gewissensbisse, aber auch nur ganz kurz. Also man kriegt so diesen Strudel einfach komplett mit. Und ich hatte ja vorhin kurz von Candace gesprochen. Und die gute Candace ist so, so sauer, muss man schon sagen, über diese ganze Situation mit dem Sensitivity Reader und dass sie da dann, ne, rausgeschmissen wird und von dem Projekt, dass sie tatsächlich eine schlechte Rezension verfasst für dieses Buch. Was
die
halt
ersten Blogger-Exemplare rausgekommen sind.
Genau, was halt sehr interessant ist, auch das liest June sofort und schickt es gleich an den Verlag. Und wie kann denn das sein? Und das muss ja, dieses Pseudonym, was da genutzt wird, das spricht ja schon auf Candace an. Und naja, und sie kriegt dann irgendwann, ich glaube, ein paar Tage später von Candace so eine, ja, sehr, also reumütige Entschuldigungs-E-Mail, wo sie auch sagt, naja, die ist auch nicht so gemeint, das liest man schon raus. Und dann dachte ich mir so, Alter, es wird immer schwieriger. Dann erscheint das Buch, es kommt auf die Bestsellerliste, es verkauft sich sehr gut, Juniper wird auf Lesungen eingeladen, wo sie tatsächlich vermeintlich Athena in dem Publikum sieht. Und dann auch so ein bisschen Paranoia kriegt, muss ich sagen. Und Anne hat es so schön dahingeschrieben, schlechtes Gewissen, Fragezeichen. Ich glaube ja, ich glaube, das verfolgt sie seit Tag 1 und ich glaube, das wird was immer schlimmer noch wird. Und worauf ich mich ein bisschen freue im zweiten Part des Buches.
Ich bin doch sehr gespannt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Sache mit Candace noch nicht vorbei ist.
Naja, so generell. Ich glaube, es wird irgendwie entdeckt. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird auf jeden Fall irgendwie entdeckt. Irgendwas kommt da noch bei rum. Genau, das Buch landet auf Platz 3. Es wird ein Bestseller, es wird gefeiert. Es wird sich gefragt, wer ist diese ominöse Juniper Song? Sie kriegt dann auch diverse Kritiken auf Goodreads und ähnliche Sachen. Vor allem aber auch von chinesischen BloggerInnen, die ihr vorwerfen, sie ist ja keine Asiatin und sie eignet sich da die Kultur an und sie kann darüber gar nicht reden als weiße Frau. Da steht die Frage im Raum, woher nimmt sie die Berechtigung, in Anführungsstrichen auch so, ne, sich diese Lebenswelten anzueignen und darüber zu reden und zu urteilen. Und auch so ein paar diverse Sachen, die sie ja rumgeschrieben haben, rücken ja auch gerade die Franzosen und auch Engländer, glaube ich, in ein besseres Licht. Und das wird kritisiert auf sehr vielen Ebenen. Und man merkt so langsam, dass die gute June ins Straucheln kommt. Also wirklich, ja. Ja. Sie liest sich alles durch, was vielleicht auch ein Fehler ist. Sie beschwert sich auch über viele Sachen im Verlag. Und sie kriegt immer mehr das Gefühl, dass das, was sie macht, nicht richtig war. Sie stellt es auch endlich mal in Frage, was sie da getan hat und schämt sich dafür auch. Es kommt gegen Ende des ersten Partes kommt es zu einer, also sie wird immer mal wieder auf Lesungen eingeladen und es kommt dann auch zu einer Podiumsdiskussion, soweit ich das, Anne meldet sich.
Ja, da muss ich direkt vorher, weil sonst überspringen wir hier einen wichtigen Part bei dieser Podiumsdiskussion. Und zwar kommt es zum ersten Mal dazu, dass sie wirklich einen kleinen Shitstorm abbekommt. Mhm. Und zwar einen Twitter-Shitstorm. Es gibt jemand, der sich einen Account gemacht hat, der nennt sich Athenas Geist. Und mit einmal fängt es an, dass dort Sachen getwittert werden, von wegen so, du hast mir mein Buch geklaut. Das sind meine Gedanken gewesen und Co. Und zu Anfang bekommt sie erstmal unglaublich viel Angst, aber denkt sich auch so, okay, der hat jetzt noch nicht viele Aufrufe, das wird noch nicht. So ein paar kleine Shitstorms hatte sie schon in dem Sinne, aber das waren dann nicht mehr als irgendwie mit 1000 Likes oder sonstiges, das hat sie ausgesessen. Und vor dem hat sie richtig Angst. Und sie vergräbt sich auch erstmal unter ihrer Bettdecke und wartet erstmal ab und schaut dann, wie es weitergeht und es bekommt halt immer mehr Aufruhr und der erste Blogger teilt das Ganze, der hat 6000 Follower, damit sehen das immer mehr und irgendwann erreicht das halt auch die kritische Masse und sie fragt dann halt auch ihren Agenten, so, was soll ich machen? Er so, ist da was dran? Sie so, nee, da ist nichts dran, aber halt auch in einer viel höheren Tonlage als sonst so, dass man halt auch merkt, okay, sie ist aufgeregt, das Ganze und es könnte das erste Mal vielleicht auch bei jemand anderen dazu kommen, dass der sich denkt, oh mein Gott, ist da vielleicht was dran? Und sie sitzt das Ganze aus, aber der Shitstorm geht nicht vorbei. Und damit hat sie auch sehr, sehr, sehr lange zu kämpfen. Sie hat noch Freundinnen gefunden, die auch Autorinnen sind, mit der sie eine WhatsApp-Gruppe hat, die auch sagen, hey, das musst du aussetzen, das ist okay. Es gibt auch ein paar andere Beispiele von AutorInnen, die das auch hatten und das geht schon, das wird schon und das ist nur jemand, der neidisch ist und cool, es wird alles runtergespielt. Und dann kommt es zu dieser Podiumsdiskussion, zu der du hin wolltest.
Ja, gut, dass du die beiden Autorinnen da noch ansprichst, weil auch da baut sich ja June so ein Echo Chamber auf, was sie ja immer wieder bestärkt. Das sind auch zwei Autorinnen, die schon ein bisschen älter sind, die schon sicherlich auch viel Erfahrung in der Verlagswelt haben, aber die auch sehr viel, also lästern, muss ich gestehen. Ach, ja. Hast du dies gesehen? Hast du das? Ach, ne, das ist ja die Kritikerin, ja, die hat ja die und die Sachen und ach komm, so, also die sind auch nicht ganz fein so mit anderen Menschen, aber gut, June fühlt sich zumindest laut ihrer Aussage immer sehr wohl und sehr dann sehr beruhigt, wenn sie mit denen gesprochen hat. Genau, und während dieser Podiumsdiskussion merkt sie das erste Mal, dass auch angenommen wird, dass sie Asiatin ist, aufgrund ihres Pseudonyms, und die Leute ein bisschen irritiert sind, wenn sie dann sehen, so, da auch durch diese Twitter-Attacken dann auch Fragen gestellt werden und auch von den anderen Diskutierenden auf diesem Podium auch ganz klar Stellung bezogen wird und gesagt wird, das geht gar nicht, was sie da macht und das muss ja geklaut worden sein und so. Und man merkt so das erste Mal, sie schämt sich für das, was sie getan hat. Also sie merkt, sie kriegt halt nicht immer nur dieses Positive und sie ist jetzt eine gefeierte Autorin und sie hat jetzt hier, sie kann jetzt, wenn hier jemand Kritik ausübt, dann kann sie das sagen und dann wird die Person einfach von dem Projekt gefeuert, in Anführungsstrichen. Nee, sie kriegt jetzt einen Backlash, den sie, glaube ich, so nicht erwartet hat und auf den sie auch nicht vorbereitet ist und der sie schon sehr runterzieht, also in so eine doch depressive Phase, würde ich sagen. Ne? Sie beschreibt dann ja auch, sie kann nicht mehr aufstehen, sie holt sich ganz viel Essen und kann es dann aber irgendwie nicht essen, dann ist sie schlecht und so, also das, ne, sie will nicht mehr raus, liest aber trotzdem jegliche Nachrichten von doch sehr unfeine Nachrichten, muss ich auch sagen. Also was da geschrieben wird, ist schon nicht sehr nett. Aber ja, sie ist an so einem Part angekommen, wo ich, und damit kommen wir, glaube ich, auch schon zum Punkt, wo dann der Part endet, wo ich gespannt bin, in Anführungsstrichen, wie das weiter verläuft. Weil ich mir so denke, so, es wird, glaube ich, nicht viel besser jetzt, sondern eher im Gegenteil.
Also es wird halt auch noch von den Mädels dann, also von den anderen Autorinnen das Ganze runtergespielt, weil auf dieser Podiumsdiskussion wird sie von einer auch direkt angegriffen, die dann einfach sagt, ich spreche das jetzt aus. Mhm. Und sie sagen so, guck dir die mal an, ihren YouTube-Kanal. Da hat sie letztens ein 16-Minuten-Video hochgeladen, wie sie Mukbang macht. Mukbang ist halt, wenn man isst und sich dabei filmt mit den, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht, egal von wem, Essgeräusche, schwierig. Gehört halt mit dazu. Sie stopft sich doch die ganze Zeit hart gekochte Eier rein und von so jemanden lässt du dir das sagen und dann stellt sie sich halt wieder darüber, sagt so, ja gut, seht ihr, wie das Eigelb dort runterläuft und Co. Und super unangenehm als Person. Kritik, egal von wem sie kommt, ist wichtig. Ob man sie annimmt, ist ein anderer Punkt. An der Stelle sollte sie sie annehmen. Aber egal von welcher Person ihr Feedback bekommt, Kritik bekommt, sollte man mit sich selbst ins Gefecht gehen und das halt beurteilen und nicht von solchen Äußerlichkeiten irgendwie abhängig machen, ob man dann Kritik annimmt oder nicht.
Ja. Ja, also wie du schon sagst, ne, ob man dann immer d'accord mit der Kritik ist, das ist ja was ein ganz anderes Thema, ne? Und manchmal wird auch sicherlich Kritik geäußert, die vielleicht, wo man sich denkt, gut, okay, ist jetzt so, aber finde ich jetzt nicht so, für mich nicht so relevant oder sehe ich nicht so oder keine Ahnung, ne? Aber so das immer damit abspielen, dass das da irgendwie, naja, die Person auch Dinge gemacht hat, die man Also die gar nicht mit der Thematik zu tun haben und die dann in den Vordergrund packen, so von wegen, ja, da guck dir an, was die sonst so macht. Naja, die hat ja gar kein Recht, in Anführungsstrichen, Kritik zu äußern, wo ich mir so denke, naja, nee, also das so sollte man das auf keinen Fall sehen. Aber Juniper denkt, das ist richtig. Wie gesagt, alles in allem denke ich, dass das, also wir können ja mal so ein bisschen in die Zukunft sehen. Ich glaube, dass das nur noch schlimmer wird, June sich noch mehr verstrickt und irgendwann gar nicht mehr kann. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, was kommt danach? Sie hat ja jetzt diesen krassen dieses krasse Buch geschrieben. Es wird ja dann auch eine Erwartungshaltung vielleicht kommen. Das hatte ich, bevor ich den ersten Part überhaupt gelesen habe, diese Erwartungshaltung ja aufgebaut, dass sie wieder so ein krasses Buch schreibt. Und ich glaube, da ist sie gar nicht in der Lage momentan zu, neben all dem, was sie so abbekommt.
Gar nicht. Es wäre die Frage, ob sie die Notizbücher vielleicht noch bekommt, ob sie da noch was drin findet, was sie sich dann krallen könnte sozusagen. Ich frage mich halt, wie das Ganze aufgelöst wird. Was ich unglaublich cool finden würde, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es hier der Part ist, aber wenn sie ein Buch darüber schreibt, wie es dazu gekommen ist und wir dieses Buch lesen.
Ja.
Das wäre unglaublich cool.
Das Buch im Buch im Buch.
Ja.
Quasi.
Ja.
Okay, das wäre sehr wild. Das wäre sehr wild, aber irgendwie krass. Ja, ich glaube auch, dass June das irgendwie auflösen wird. Oder
das aufgelöst wird.
Ja, also oder es für sie aufgelöst wird und sie gar nicht mehr, also sie kann, also sie muss es dann quasi ja bejahen, weil
ja.
Naja, sich da noch weiter drin zu winden, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Aber ich bin gespannt, wie es aufgelöst wird. Ich habe so kein richtiges Gefühl, wie es aufgelöst werden könnte. Aber ja.
Mal schauen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich muss sagen, das Buch liest sich wirklich unglaublich schön weg. Es ist ein unglaublich schöner Schreibstil. Man kommt direkt rein. Es ist wirklich, es ist toll. Das Buch nimmt einen direkt mit an die Hand, auch bei diesem Thema. Es ist halt ein wichtiges Thema und meine Stimme geht gerade weg. Entschuldigung.
Alles gut, ja. Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Auch so die Hintergründe zu sehen als jemand, der nicht die betroffene Person ist. So,
ja.
Also auch kulturell gesehen nicht die betroffene Person ist, mal so einen Einblick zu kriegen, was kommt da alles, was muss man eigentlich alles bedenken, ne? Also Dinge, die wir zwei wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben, auch so Aussagen, die getätigt werden, so nebenbei und man die gar nicht so wahrnimmt, aber eine betroffene Person sehr wohl die so wahrnimmt und sehr wohl dann auch sich angesprochen fühlt, ne? Aber es ist alles in allem ein Buch, was sich cool wegliest. Und sie hat ja noch ein weiteres, also sie hat die Rebecca F. Kwang oder Rebecca, glaube ich, ja. Hat ja noch weitere Bücher geschrieben, unter anderem Babel. Und Babel steht schon ein bisschen länger in meinem Bücherregal tatsächlich. Und ich habe mich bisher noch nicht getraut, es zu lesen. Und jetzt habe ich aber so den ersten Einblick in den Schreibstil von ihr bekommen und habe tatsächlich Lust, doch vielleicht mich an Babel ranzuwagen, weil es ist auch so ein sehr großer Brecher. Und
also Babel ist bei mir nicht eingezogen, weil ich aufgrund halt dieses großen Brechers einfach sage, so, boah, ich habe hier noch den Namen des Windes zu stehen.
Ja.
Ich habe hier noch andere Sachen.
Stimmt. Also ich muss echt sagen, ich mag den Schreibstil sehr gerne, der liest sich sehr schnell weg. Ist vielleicht, ne, jetzt ist es ja Literary Fiction. Das Babel-Buch ist eher so in Richtung Fantasy, würde ich sagen. Aber ja, alles in allem bin ich gespannt. Und freue mich auf den nächsten Part.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme.
Ja.
Also gefühlt ist in dem Buch nicht wirklich viel passiert, aber ich habe trotzdem so einen riesen Text geschrieben mit, was alles passiert ist. Das ist super wild, weil man erstmal auch für sich selbst selektieren muss, was ist überhaupt wichtig und manche Sachen erst im Nachhinein wirklich wichtig werden und halt dann mit aufgeschrieben werden sollten. Also sehr, sehr, sehr spannend.
Ja.
Aber gut, Fabi.
Ja. Bist du bereit? Los geht's mit den Klappentext der Woche.
Oh mein Gott.
Tut mir leid. würde einfach mal anfangen. Ich dränge mich heute mal vor, denn ich habe ja ein Buch mitgebracht, was bei mir auch schon eingezogen ist, von einer Autorin, von der wir jetzt schon ein bisschen was gelesen haben. Deswegen dachte ich, ich bringe es einfach mal mit, weil es vor ein paar Tagen, wie gesagt, herauskam. Am 28. Februar erschien ein Buch mit folgendem Klappentext, liebe Anne. Nach der großen Pandemie und einem erbitterten Krieg herrscht in Sestebi oder Sestebi vollkommener Frieden. Eine allgegenwärtige KI sorgt für die Bevölkerung. Lügen gehören der Vergangenheit an, genau wie jene Emotionen, die Menschen unbedacht handeln lassen, wie Misstrauen, Eifersucht oder Wut. Nur May spürt diese verbotenen Gefühle. Gefühle, die sie ihr sicheres Leben kosten könnten. Als sie in das Partnerschaftsprogramm der Regierung gesteckt wird, steht sie unter strengster Beobachtung. Sie tut alles, um nicht aufzufliegen. Wäre da nur nicht dieser gefährlich attraktive Typ mit den frostblauen Augen, der sie immer wieder provoziert. Bis er ihr ganzes Weltbild mit nur einem Satz zum Einsturz bringt.
Ich möchte auflösen für 100 Punkte. Das ist Honesty.
Honesty, genau. Was die Wahrheit verbirgt von Franzi Kopka. Wir haben ja jetzt vor kurzem Game Show von ihr beendet. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Und wie gesagt, erschien erst vor kurzem auch im Fischer Sauerländer Verlag. Und hat stolze 480 Seiten.
Ordentlich. Hm. Wir müssen da mal reden, ob das für uns auf die Liste kommt oder nicht, weil ich würde das gerne lesen.
Ich würde auch gerne lesen, aber es wäre eine Reihe, ne? Also Trilogie ist schon
ordentlich.
Es klingt halt super cool mit KI und so, ne? Wir beide, die sich immer bei der KI bedanken. Klingt schon wild.
Ach Gott. Okay, dann komme ich direkt mit dem nächsten. Und zwar gehe ich in das Thema KI direkt mit rein. Mhm. Es hat ihn buchstäblich Unsummen gekostet. Doch Milliardär Nevio hat die halb verfallene Burg Greifenau nicht nur einfach instand setzen lassen. Die unterirdischen Geheimgänge, Gruften und Verliese wurden mithilfe modernster Technik zu einer einzigartigen Escape-Welt ausgebaut. Eine künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass das Spiel auf jede Besuchergruppe individuell zugeschnitten ist. Ob mittelalterliche Festung, Vampirschloss oder Fantasywelt. Burg Greifenau kann alles sein, was sich die Spieler wünschen. Um sein grandioses Werk zu testen, lädt Nevio eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Experten ein. Niemand ahnt, dass die KI längst beschlossen hat, ihr eigenes Spiel zu spielen. Und darin ist ein Happy End nicht vorgesehen.
Das klingt wild. Absolut wild.
Das klingt nicht nur wild, das klingt richtig, richtig, richtig gut, finde ich persönlich.
Ja.
Ich habe es mir auch direkt für ein Kindle geholt. Und zwar ist das Die Burg, ein atemberaubender KI-Thriller. Und zwar von Ursula Posnanski geschrieben. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall lesen, weil das scheint genau meins zu sein. Ist jetzt, glaube ich, sogar recht frisch draußen, vor einer Woche oder so erschienen.
Von ihr wollte ich auch immer mal ein Buch lesen. Sie hat ja schon sehr, sehr viele Sachen rausgebracht, auch so Erebos, ne? Also auch Jugendthriller in
Anführungszeichen. Erebos habe ich auch gelesen.
Na, Erebos habe ich noch nicht gelesen. Ich habe noch gar nichts von ihr gelesen. Und aber auch so, was so Jugendthriller angeht, aber auch Erwachsenenthriller ist sie, glaube ich. Also sie ist da sehr breit in Anführungsstrichen aufgefächert und wirkt wie eine sehr sympathische Person, weil sie öfter mal auch bei Pen and Paper mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber sie wurde schon mehrmals für ein Pen and Paper eingeladen und war dann auch dabei. Das fand ich ganz cool. Das habe ich
gar nicht mitbekommen.
Ja.
Dann lerne ich ja mal wieder was dazu.
Na, ja. Genau, dann lege ich einfach mal mache einfach mal weiter mit einem Buch, was ich glaube zum Zeitpunkt der Episode auch noch nicht erschienen ist, denn es erscheint erst Mitte März, am 19. März, und es geht um Folgendes: Zwei Rivalen, zwei Geschichten, zwei Herzen, ein Schicksal. Während ein erbarmungsloser Krieg zwischen den Göttern herrscht, versucht die 18-jährige Iris Winnow alles, um ihre Familie übers Wasser zu halten. Weil ihr Bruder an der Front vermisst wird, nimmt sie einen Job bei der Oath Gazette an. Aber auch der arrogante Roman Kidd hat es auf die begehrte Beförderung zum Kolumnisten abgesehen. Obwohl zwischen ihnen ein erbitterter Wettkampf entsteht, fühlt sich Iris zu ihrem gut aussehenden Rivalen hingezogen. Denn was sie nicht weiß, Roman ist ihr, oder ja doch, Roman, lustiger Name auf jeden Fall, ist ihr mysteriöser Brieffreund, der durch die magische Verbindung ihrer Schreibmaschinen mit seinen wunderschönen Worten ihr Herz berührt. Doch der Krieg rückt näher und droht die beiden schon bald zu entzweien.
Okay, was ist es?
Das Buch heißt Divine Rivals von Rebecca Ross. Ist der Auftakt einer Dilogie. Im Lux Verlag erscheint es, wie gesagt, Mitte März. Und ist zumindest, wenn man TikTok und YouTube aus England und Amerika glauben kann, ein absoluter Erfolg und eine absolut schöne Geschichte.
Okay.
Ja. Kommt, wie gesagt, jetzt bald auf Deutsch raus. Und ich bin gespannt. Es steht auf jeden Fall sehr weit oben auf meiner Liste. Auch wenn ich glaube, dass es eventuell sehr kitschig sein kann.
Das ist meine Befürchtung.
Aber ich meine, vielleicht brauche ich das auch gerade. Wer weiß das schon so genau?
Wer weiß das schon? Okay, dann komme ich mit dem nächsten. Jeden Tag muss Oraya ums Überleben kämpfen. Als adoptierte menschliche Tochter des Vampirkönigs lebt sie in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Ihre einzige Chance, jemals mehr als nur Beute zu sein, ist die Teilnahme an Kijari, ein legendäres Turnier, das von Niaxa. Moment. Ja?
Okay.
Uhr.
Ja, die wollte auch mal wieder mit rein.
Ja, ganz dringend. Das von Niaxia veranstaltet wird, der Göttin des Todes. Damit Oraya überhaupt einen Hauch einer Chance hat, muss sich ein Bündnis mit ihrem größten Gegner eingehen, Rain. Alles an ihm ist gefährlich. Zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch der Feind ihres Vaters. Doch am meisten Angst macht Oraya nicht das Kijari oder die mögliche Niederlage oder der Tod, sondern dass sie sich auf seltsame Weise zu Rajin hingezogen fühlt. Als wäre das nicht genug, braut sich wie eine düstere Vorahnung ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Oraya und ihre Heimat zu wissen glaubten. Rain versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein in ein Königreich, in dem nichts tödlicher ist als Vertrauen und Liebe. Ja, es ist auch bei mir eingezogen. Oh mein Gott, meine Stimme, es tut mir furchtbar leid.
Okay, Anne hat mal eben die Raucherstimme aufgelegt. Was ist denn da los?
Es ist früher Morgen.
Ist okay, die Whisky-Raucherstimme. Ja, erzähl mir, was ist für ein Titel? Erzähl mir mehr.
Das Buch ist Serpent and the Wings of Night. Das ist ein Auftakt einer Reihe. Ist am 15. Februar erschienen, hat einen wunderschönen Farbschnitt. Wollte ich nur kurz erwähnen.
Okay.
Das hattest du mir vorgestellt, deswegen hatte ich das mitgenommen. Irgendwie hat es mich gekriegt, weil ich mir dachte so, okay, es ist kitschig, es ist ein bisschen typisches, wieder wir müssen gegeneinander kämpfen. Es könnte mir, glaube ich, ein Ticken zu kitschig sein, aber ich möchte ihm eine Chance geben.
Ja, ich meine, manchmal, wie gesagt, manchmal merkt man dann auch, man braucht es. Und vielleicht ist es genau der gute Grad an Kitschigkeit, den man aushalten kann. Man weiß es nicht, ne? Aber gut, dann komme ich mit meinem letzten Buch um die Ecke und mal gucken, was das Buch so kann, weil es steht auch relativ weit oben auf der Liste. Auch das ist, glaube ich, zum Zeitpunkt dieser Episode noch nicht erschienen oder scheint in Kürze, weil es auch am 19. März erscheint. Okay, sie wusste nie, wer sie war. Das war ihr Geheimnis. Avocado-Toast zum Frühstück, Coworking im Lieblingscafé, abends zum Pilates in Hannovers, Szene-Stadtteil Linden. Tess Rabe ist ein That Girl. Schön, erfolgreich, glücklich und all das hält sie in ihren Vlogs fest, die sie auf ihren erfolgreichen Social-Media-Accounts teilt. In ihrem Buch Date Me schreibt sie über Tinder-Dates, sie tritt für die richtigen Werte ein, predigt Selbstliebe und alle kaufen es ihr ab. Schließlich ist Tess authentisch und nahbar. Doch der Schein trügt und das fällt Tess besonders dann auf, als sie Leo kennenlernt. Leo, der ihr den Kopf verdreht. Leo, mit dem sie so viel Spaß hat. Leo, der sich nicht entscheiden kann. Er wirft alles über den Haufen, was Tess zu sein vorgibt. Und so muss sie sich am Ende die Frage stellen, wer ist sie eigentlich wirklich und welche Rolle spielt da die Liebe?
Das klingt unglaublich cool. Oder? Weil gerade dieses Z-Girl, mir geht das so auf den Senkel. Du scrollst durch TikTok so, oh, heute bin ich erst um 3 Uhr aufgestanden. Ich konnte eine Viertelstunde länger schlafen und jetzt freue ich mich darauf, endlich die Wohnung zu putzen, damit ich fürs Wochenende fertig bin. Was?
Und ich habe mit 19 schon geheiratet, habe schon 5 Kinder und mit 20 habe ich jetzt schon die Karriereleiter, bin ich schon ganz weit oben und ich denke mir immer so, okay, Leute, ja, es ist, ich freue mich für euch, aber das ist so. Ne?
Oder die Variante, ich bin Polizistin, habe nebenbei ein Studium und ein Small Business und gehe jetzt noch zum Sport.
Ja.
Oh mein Gott. Okay, erzähl mir mehr. Wer hat's geschrieben? Wie heißt das Buch und wo erscheint's?
Genau, das Buch heißt That Girl. Es wurde geschrieben von Gabriela Santos de Lima, was ein wunderschöner Name ist, finde ich. Erscheint im HarperCollins Paperback Verlag und wie gesagt am 19. März, ich wollte gerade Februar sagen, nee, am 19. März und hat 288 Seiten. Also es ist eine kleine, feine Geschichte, die, glaube ich, ganz cool ist. Also ich mag dieses, ne, man sieht immer nur als Konsument bei Twitter oder Instagram-Accounts sieht man halt diese Scheinwelt. Und was steckt eigentlich dahinter? Und ich glaube, dass genau das beschreibt dieser Roman. Ne? Also, dass nicht immer nur all das, was da gezeigt wird, der Realität entspricht, sondern dass das halt ja eben genau auch genau das Gegenteil sein kann und immer nur die schönen Seiten gezeigt werden, aber die blöden eben gar nicht so. Ne? Und
gar nicht.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, ich oute mich dafür. Ich gehöre dazu auch, also demnächst, weil ich habe neue Monitore bekommen und mache halt ein Reel dazu mit vorher nachher. Ich werde meinen Platz vorher aufräumen.
Ja, natürlich.
Auch selbst fürs Vorher. Ich werde es vorher aufräumen. Ich zeige euch hier nicht, wie das aussieht. Ich bin doch nicht wahnsinnig.
Natürlich nicht. Und auch, ne, wenn ich hier streame, man sieht ja nun mal auch meinen Schreibtisch nicht. Ne? Aber mein Schreibtisch sieht auch voll zugemüllt aus. Aber den sieht man nicht im Stream.
Deswegen, ich muss das alles so für dieses Vorher einmal in Ordnung bringen, damit es geht. Ich lasse mein Kabelmanagement so, wie es ist. Das hat schon zu mehreren Herzinfarkten geführt, das ist okay.
Ja, das verstehe ich, kenne ich bei mir auch, ja.
Also von daher, aber dann wird alles schön gemacht.
Ja,
dann wird alles schön gemacht.
Nicht jeder Tag startet mit Avocado Toast und Coworking und Pilates, so, ne? Nee. Also sind wir mal ganz ehrlich. So.
Ich bin auch ehrlich, ich mache nicht jeden Tag mein Bett, weil ich habe eine 12-Kilo-Decke.
Ja. Und ich schminke mich auch nicht jeden Tag, weil manchmal ist es mir shit egal und ich habe keinen Bock drauf. So.
Das ist vollkommen okay.
Ja, und ich glaube, dieser Roman könnte schon ziemlich, ziemlich cool sein.
Ich glaube, der wäre für uns super interessant.
Ja. Also
muss ich ehrlich sagen.
Ich würde ihn sehr gern lesen. Also ich werde ihn auch lesen, sehr, sehr wahrscheinlich, ja.
Okay, dann komme ich mit dem letzten Buch.
Ja.
Rosalind Krest ist die Tochter einer legendären Liebesfamilie. Ihr ganzes Leben wurde sie daraufhin trainiert, weltweit die größten Cups durchzuziehen. Doch gerade als sie ihren Ausstieg aus dem Familienbusiness plant, wird ihre Mutter gefangen genommen. Rosalinds einzige Chance, ihre Mutter zu retten, die Einladung zum Thieves Gambit, einem Wettbewerb für Nachwuchsdiebe, die sie eigentlich abgelehnt hatte. Wer den Wettbewerb gewinnt, erhält einen Wunsch, der sich durch Macht, Geld oder Einfluss erfüllen lässt. Ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt, nimmt Ross die Einladung zu Thieves Gambit an. Ihr Gegner ist unberechenbar und der Wettkampf brandgefährlich. Auf ihr Herz.
Thieves Gambit. Ja, das heißt, das Buch heißt tatsächlich auch so, meine ich, ne?
Ja. Genau. Von Kyvion Levis. 100% falsch ausgesprochen, aber das ist zu früh und zu viele Buchstaben.
Ja.
Im DTV-Verlag erschienen und also ich habe es nicht gekauft, aber es ist schon recht hoch auf meiner muss ich mir merken Liste.
Ja, ich weiß, das hatte ich ja mitgebracht für die Erscheinung Reihe, die wir auch machen. Und ich hatte so einen Mix aus Tribute von Panem, dann hier, wie heißt das Buch, was wir gelesen haben, wo du nicht ganz so überzeugt warst, auch diese Trilogie.
Ach, dieses Inheritance Games?
Inheritance Games, genau. Mhm. So, ich hatte so diese Vibes aus so ein Mischmasch aus genau diesen Sachen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Weswegen ich es so vom Klappentext ganz cool fand, aber nicht wusste, ob ich es lesen möchte oder nicht. So, ja. Also da bin ich noch nicht ganz so. Aber vielleicht, wenn du es liest, bin ich auf jeden Fall gespannt auf deine Zusammenfassung, wenn du es lesen solltest.
Ja, ich gucke erstmal. Also auf jeden Fall wird es als nächstes die Burg werden.
Die Burg.
Die Burg hat mich gecatcht. Ich liebe Escape Rooms. Ich bin ein riesiger Fan davon. Jedenfalls, wenn man halt zusammenarbeiten kann. Am liebsten mache ich sie zu zweit.
Ja.
Weil unter mehreren Menschen ich einfach untergehe. Wenn sich da drei gerade so, wir müssen dorthin, 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 dann gehe ich so, okay, bin weg. Mir alles viel zu aufregend und ich möchte nicht darum kämpfen, erhört zu werden. Deswegen mache ich die am liebsten zu zweit. Ich bin gespannt, wie viele Menschen das werden und wie die zusammenarbeiten.
Hm.
Und gerade mit einer KI im Hintergrund, die einfach nur alle töten will.
Oh mein Gott. Es klingt auf jeden Fall mega spannend, ja.
Ja.
Richtig, richtig cool. Okay.
Ja. Oh, das war schön.
Ja.
Das war eine schöne Folge.
Fand ich auch.
Ich danke euch fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, die Klappentexte haben euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr kommt mitten im Buddy Read rein zu Die Letzte Front.
Ja.
Zu Yellowface nochmal.
Naja, es ist beides. Wenn man es genau nimmt, reden wir über beides. Aber ja. Okay.
Ja, moin. Die Woche hat mich gebrochen.
Das ist in Ordnung, Anne. Oh, gehend hier ins Mikrofon. Ich glaube, wir sollten jetzt Schluss machen, Anne.
Und wenn ihr nächste Woche nicht wieder reinschaltet, dann müsst ihr nächsten Sonntag auch um 7.30 Uhr aufstehen, wie wir.
Mindestens 7.30 Uhr. 7.30 Uhr noch nett angesetzt.
Ha. Ja. Ha.
Dann.
Bis dann. Bye-bye.
Bye-bye.